herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Herzlich willkommen zur 101. Folge in meinem Podcast. Heute mit Marina Lange. Sie ist Angstexpertin für Reiter. Und Marina, ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir über dieses spannende und bewegende Thema sprechen können.
Ich freue mich auch mega, dass ich hier heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wir starten mit 4 Fragen an dich, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit?
Ich bin bereit, auf jeden Fall.
Wunderbar, dann frage ich dich, für welche Keywords würdest du gerne bei Google gefunden werden?
Oh, das ist eine spannende Frage. Als erstes fallen mir natürlich die ganzen Schlagwörter ein, Angstreiter, Reiten ohne Angst oder Angst beim Pferd, solche Sachen. Und dann im zweiten Abwasch würde ich aber tatsächlich auch sagen, diese ganzen klassischen Dinge, mein Pferd buckelt, mein Pferd geht durch, mein Pferd steigt, weil das halt die Symptome sind, die meistens auftauchen, bevor man sich bewusst wird, dass man Angst hat. Und wofür ich, glaube ich, aber auch gerne gefunden werden würde, wäre das Thema Vertrauen zum Pferd aufbauen oder auch Beziehung zum Pferd vertiefen oder solche Sachen.
Ja. Was ist denn deine Vision in einem Satz ausgedrückt?
Oh, meine Vision in einem Satz ausgedrückt. Ich kann mich so schwer kurz fassen, ne? meine Vision wäre, also wenn ich jetzt aufwache und ich gucke mal irgendwie so ein paar Jahre in die Zukunft und es wäre alles so, wie ich mir das wünschen würde, dann würde es keine Gewalt mehr Pferden gegenüber geben. Dann würde es auch keine Abwertung von Menschen geben, die vielleicht noch nicht da sind, wo sie gerne wären und sich aber bemühen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Es würde keine kein Druck mehr da sein, dass man funktionieren muss und dass man Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun muss und dass man bestimmte Dinge nicht tun darf. Also diese ganzen Wörter, die diesen Druck auslösen, ich glaube, die wären einfach, die würden der Vergangenheit angehören. Ja, so dass sowohl das Pferd als auch der Mensch gemeinsam miteinander einen Weg gehen können, der halt von Gemeinsamkeit und von gegenseitigem Vertrauen und von Beziehung geprägt ist und nicht von einem Dressieren und Funktionieren müssen und Macht ausüben und irgendwie versuchen, sein egoistisches Ziel durchzusetzen.
Ja. Total schön. Eine Pferdewelt mit weniger Ego.
Ja.
Da teilen wir auf jeden Fall eine Vision und eine pferdefreundliche Welt. Ja.
Genau, ja.
Mehr Miteinander und weniger Gegeneinander gibt.
Ja.
Ganz schön. Was hättest du gerne früher übers Reiten verstanden? Was ist die eine Sache, die du schon gerne früher gewusst hättest übers Reiten?
Oh, das ist auch eine super Frage. Jetzt muss ich mal zurückgehen bis in meine Kindheit, wo ich angefangen habe zu reiten. Das erste Mal, dass ich auf dem Pferd gesessen habe, war tatsächlich in Dänemark. Und ich habe auf so einem Pferd gesessen, ich weiß, ich war so Haflingerfarben irgendwie und saß da drauf und dann sind wir auf so einem großen Reitareal gewesen und ich wurde geführt und was ich nicht wusste war, ich saß auf einer Stute und das Fohlen war oben angebunden und dann wieherte das Fohlen und die Stute rannte los und dann bin ich bin ich dann da hochgaloppiert und habe eine Wahnsinnsfreude gehabt und diese Freude, die ist mir verloren gegangen, als ich dann wirklich richtigen Reitunterricht genommen habe und dann das erste Mal auf einem Pferd saß, das hieß Johnny Walker, wo ich dann drauf saß und es war nicht eine Frage, ob man fällt, sondern nur eine Frage, wann man fällt. Das heißt, Johnny Walker war ein Pferd, ich war ein Apfelschimmel und wenn man da drauf saß, also oder ich saß da drauf am Anfang der Reitstunde, ich hatte ihn zugeteilt bekommen und dann war es so... Ja, also ich war wirklich schon angespannt und Johnny Walker hat seine Aktion immer mit einem Auftakt begonnen. Das heißt, er hat einmal mit dem Hinterhuf gegen die Bande geschlagen und dann ging es los mit einem richtig schönen Rodeo, aber nur so viel Energie, wie er braucht, damit ich da oben Schieflage kriege. Und dann musste er sich nur einmal drehen und ich war unten. Und das ist natürlich auch so passiert. Ich bin auf den Rücken gefallen, habe keine Luft mehr gekriegt, war eine ganz, ganz schlimme Situation. Und während ich vorher einmal runtergefallen war von einer anderen Stute dort im Reitverein, die einfach angehalten ist und dann den Kopf ins Gras gesteckt hat und ich dann über den Hals runtergerutscht bin, was ich total lustig fand, war diese Situation wirklich, wirklich eine ziemlich einschneidende, weil die tatsächlich dann auch das erste Mal diese Angst ausgelöst hat. Wobei die Angst schon vorher da war, weil einfach der Ruf des Pferdes so schlimm war, weil ich kannte, wie diese Unfälle aussehen. Ich hatte also auch eine Prellung am Handgelenk und was. Also ich hatte wirklich dann auch noch Blessuren, Gott sei Dank nichts Schlimmeres. Und ich musste dann ja auch gleich wieder aufsteigen, weil das macht man ja so.
Und, das war so, ja.
Ich glaube, ich hätte gerne damals gelernt, dass es einen Grund gibt, warum Johnny Walker das macht. Und ich hätte gerne die Chance gehabt, einen anderen Weg mit ihm zu gehen. Ja. Dass er nämlich das nicht nötig hat, dieses Verhalten zu zeigen. Und genau. Ich glaube, das hätte ich gerne gewusst zu dem Zeitpunkt. Weil dann wäre mir auch viel erspart geblieben an zukünftigen Nervosität, sobald ich aufgestiegen bin aufs Pferd. Oder dann halt auch später mit meinem ersten eigenen Pferd. Ja, das war eine ähnliche Geschichte. Also ich glaube, ich hätte gerne gewusst, als Kind schon, dass ich auf mein Gefühl hören darf. Ja, weil ich war nervös, schon bevor ich aufgestiegen bin. Und ich darf auf mein Gefühl hören. Ich darf mir meine Zeit nehmen. Ich darf auch dem Pferd zuhören. Ich darf auch das Pferd sehen. Und ich glaube, das ist was ich wirklich gerne schon zu Beginn gelernt hätte, ja.
Ja, und da sieht man mal, wie weit das zurückgeht, diese ersten Prägungen, die wir ja, glaube ich, alle haben. Also ich, während du das erzählst, fühle ich mich zurückversetzt in meine Gummireitstiefel, stehend vor dieser Tafel, wo dann stand, wie so die Zuteilung der Pferde für diesen Tag war. Und man hatte entweder so, ja, yay, 100 Punkte, das wird eine gute Stunde. Oder man war so, och nee. Oder man war so, oh nein. Oh, ja. Ich glaube, ich kriege Bauchschmerzen und lass mich abholen. Oder irgendwie, ja, weil diese Pferde alle ja ihren Ruf hatten. Und ich, du hast mich gerade so zurückversetzt in meine Kindheit mit deiner Geschichte. Und ich glaube, da können ganz, ganz viele sich auch dazu verbinden, auch dieses so wieder aufzusteigen und letztendlich auch das, was wir alle noch gelernt haben, uns so dominant durchzusetzen und eben gerade, glaube ich, in diesen Kinderreitschulen der damaligen Zeit und vielleicht ist es heute ja auch immer noch so, in manchen Reitschulen, eben nicht hinzufühlen und eben nicht so zu gucken, warum macht er das? Und der hat gute Gründe, das auch zu machen und vielleicht auch auf der Ebene einem Kind und einem Pony die Chance zu geben, sich zu versöhnen, sich zu verbinden, irgendwie ins Gespräch zu kommen im besten Fall und es aufzulösen. Mhm. So, und wenn dieses Funktionieren, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Reiterwelt, dass das Funktionieren an so eine hohe Stelle gestellt wird, dass das Funktionieren so über allem ist. Und dann, wenn es aber eben nicht funktioniert, ja einen Riesensog, einen Riesendruck macht, ne? Social Pressure, also dass auch im Reitstall irgendwie es wirklich so einen sozialen Druck auch gibt. Und ich glaube, dass wir alle geprägt sind eben auch schon aus unseren Reitschulerlebnissen. Also danke, dass du das so weit auch nochmal zurückgehst, weil es einfach zeigt, ja, wo Prägung auch anfängt und wie früh sie anfängt und was sich das später dann einfach auch wieder zeigt und wieder hochkommt.
Ja, es ist ja nicht nur das, sondern es ist auch so, ich habe mein Diplom darüber gehalten, auch unter anderem. Da ging es darum, dass Frauen oder Mädchen oder warum Frauen oder Mädchen gerade sich so hingezogen fühlen zum Pferd. Und da gab es verschiedene Thesen und unter anderem eine These, die ich auch immer wieder beobachte, es geht vielen häufig auch um das um die Möglichkeit oder die Chance, heute vielleicht nicht mehr ganz so wie noch in den 80ern, aber das hat natürlich was mit unserer Erziehung und auch der Rolle als Frau in der Gesellschaft zu tun. Wir Frauen konnten früher halt nur sehr wenig Macht ausüben. Das klingt jetzt total abgedroschen und doof, aber ein Pferd zu haben und das Kontrolle über das Pferd ausüben zu können, ist eine Form von Macht, die man dort ausüben kann. Und wenn man in den Reitstall geht, dann erkennt man meistens auch die Menschen, denen es eigentlich mehr um dieses Und das ist eine unbewusste Geschichte. Das ist etwas, das passiert nicht, das macht man sich nicht bewusst, ich will jetzt Macht ausüben, sondern man merkt das halt im Umgang mit dem Pferd, wann es eigentlich um die Beziehung geht und wann man miteinander gerne was erleben möchte oder wann es darum geht, dass man sein eigenes Ego befriedigen möchte, wo man das Gefühl hat, ich habe die Kontrolle. Ich kann hier Macht ausüben, ich bin selbstwirksam. Ja, wenn ich etwas tue, dann hat das zur Folge, dass etwas funktioniert. Das sind Punkte, die muss man einfach auch immer mit im Blick behalten. Und ich finde, dass man als Pferdebesitzer oder als Reiter auch immer die Verantwortung hat, ein Stück weit sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen und sich selbst auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob ich mich jetzt hier richtig verhalten habe oder irgendwas. Weil ich meine, wir alle, die wir mit Pferden zu tun haben, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man niemanden ausschließen kann. Ich glaube, wir alle haben schon Situationen erlebt, in denen wir unfair zum Pferd waren.
Ja, ich glaube,
dieses Tabuthema, da nicht drüber reden zu können, dass man auch mal sagt, boah, ich bin emotional da so entgleist, ich habe Dinge getan, die sind nicht in Ordnung für mein Pferd und ich nehme mich da nicht von aus. Ja, auch ich war verzweifelt und war wütend auf mein Pferd. Eigentlich war ich wütend auf mich, aber ich habe es an meinem Pferd ausgelassen. Und das sind Dinge, ich bin dafür, dass man diese Tabus aufbricht und dass man darüber auch anfängt zu reden. Und in der Community, die ich geschaffen habe, ist es auch so, dass wir ganz offen über diese Dinge reden können, weil ich einen Raum geschaffen habe, wo das auch möglich ist, damit man eben nicht verurteilt wird.
Ja.
Weil wie soll man denn auf seinem Weg irgendwie lernen, Dinge zu managen und mit Dingen umzugehen, wenn man nicht in der Lage ist, sich damit auseinanderzusetzen? Und ich finde, Auseinandersetzung in einem Gespräch unter mehreren Menschen ist immer einfacher, als wenn man das mit sich selbst versucht, irgendwie auszumachen.
Ja, total, weil man dann ja auch einfach nochmal, man nennt es ja auch Social Proof, also auch einfach erlebt, dass es okay ist, dass das so passiert ist und dass, ich will mal so sagen, dass es vielleicht menschlich ist und dass genauso wie der Johnny Walker seine guten Gründe hatte, seine Strategie anzuwenden, ein Mensch, der in der Hilflosigkeit, in der Überwältigung seiner Gefühle, die ja oft auch im Hintergrund irgendwo auch noch vielleicht in die Kindheit reichen. Also es ist ja meistens nicht ein Gefühl wirklich im Hier und Jetzt, sondern oft auch ja ein Trigger, der eine Resonanz hat oder so stark resoniert, weil es eine Verbindung eben in die Kindheit gibt. Also da gibt es schon eine Geschichte oft dazu.
Definitiv.
Und genauso hat eben auch ein Mensch, dem es entgleist, in dem Moment, sagen wir mal, gute Gründe aus seinem System heraus, ob es nun ein Trauma ist, so zu agieren und da mal über die Schuldgefühle und die Scham zu sprechen, das finde ich super wichtig, weil wenn wir nicht anfangen, über Scham und Schuld und dieses ganze emotionale Gepäck zu sprechen, dann glaube ich, dass einfach auch Veränderung total schwer fällt, wirklich sich da auch rauszubewegen. Ich glaube auch, wir müssen so ein bisschen den Frieden mit uns selber finden, um uns dann auch neu definieren zu können und ja auch die Beziehung mit dem Pferd auf ein anderes Level zu bringen, also daraus
genau.
zu wachsen.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, es sollte nicht, wie soll ich sagen, das soll nicht bedeuten, dass man das jetzt irgendwie, jetzt zukünftig toleriert, wenn sowas passiert oder so, ne? Ich glaube, Gewalt gegenüber dem Pferd, egal in welcher Art und Weise, ist immer falsch, ja? Aber es ist,
absolut.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und wie soll man sich damit auseinandersetzen, wenn niemand darüber redet? Man ist dann ja in sich alleine, ja? Dann ist irgendwas Schlimmes passiert, was man irgendwie mit seinem Pferd getan hat, wo man sich selber schuldig für fühlt. Ungeachtet dessen, dass sein Pferd ja übrigens ein ganz anderes Schmerzempfinden hat als wir Menschen. Ja, das heißt, wenn meine Pferde miteinander spielen und die kloppen sich richtig beim Spielen, dann hätte ich gebrochene Knochen. Und fürs Pferd ist noch Spielen. Also man muss es natürlich auch immer ins Verhältnis setzen, ja. Mhm. Aber wenn man nur für sich alleine ist und man stellt jetzt fest, oh mein Gott, und das ist jetzt gerade richtig eskaliert und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich da jetzt zukünftig mit umgehen soll, und man ist da mit sich alleine, dann kann das ja auch, also dann ist die Chance, dass es besser wird, ja nicht so groß, als wenn man halt tatsächlich in den Austausch geht und sagt, boah Leute, ey, mir ist da was passiert und ich habe so Schuldgefühle, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Ja, und ich glaube, die Schuldgefühle sind das Erste. Und ich glaube, die Menschen, die keine Schuldgefühle haben, ich glaube, das ist eher selten. Ja, und wenn jemand keine Schuldgefühle hat, okay, dann muss man da nochmal auf einer anderen Ebene gucken. Aber ich glaube, Schuldgefühle zu empfinden ist etwas Wichtiges und ist etwas Gutes, weil man daraus halt auch lernen kann und daraus wachsen kann und sich weiterentwickeln kann, wenn man hinguckt.
Ja,
man muss natürlich
genau.
hingucken, genau.
Ja, weil ich glaube auch, also diese Auseinandersetzung führt einfach zu mehr Aufmerksamkeit, zu mehr Achtsamkeit. Ich glaube, wenn man es einmal ausgesprochen ist, hat so und es nicht mehr im stillen Kämmerlein mit sich so eine Eigendynamik hat, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass einem das nochmal passiert, geringer, weil man hat es geteilt, man ist sich dessen bewusst geworden, man hat so einmal auch dahin geguckt. Und ich glaube, die Chance dann im nächsten Moment, wenn es wieder so eng wird, die Situation, zu sagen, ah nein, guck mal, genau jetzt will mein System das irgendwie auch vielleicht so eine Art lösen, aber sich dann stoppen zu können und den Knopf zu finden, einfach sich zu stoppen und irgendetwas anderes zu tun, aber nicht wieder in dieses Fahrwasser zu rutschen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger
Ja,
Punkt.
richtig.
Und ich glaube eben auch, dass viel der Gewalt, nicht alle Gewalt, die wir sehen im Pferdebereich, aber doch einiges, was ich gerade auch so im Alltäglichen beobachte, was ich schon als auch doll empfinde, was für jemand anderen vielleicht nur ein sich durchsetzen ist oder ein, ja, ein Macht ausüben oder ein Leitung übernehmen, wo ich denke so, naja, für mich ist das manchmal schon doll und ich glaube, der Nährboden von doll sein ist eben oft auch Angst. Und da sind wir ja wieder einfach voll im Thema, über das wir heute auch sprechen wollen. Und bevor wir jetzt da so richtig nochmal auch tief einsteigen, habe ich noch eine Frage für dich, denn was würdest du denn jedem Mensch und jedem Pferd wünschen? Also von was würdest du jedem mehr wünschen? Wo glaubst du, ist so der Schlüssel oder diese eine Zutat, dieses eine Gewürz, mit dem du, was du gerne so drüber streuen würdest?
Also ich glaube, was uns allen gut tun würde, ist, sich gegenseitig mehr zu sehen und mehr zuzuhören.
Ja.
Also ich beobachte das jetzt ganz gesellschaftlich in der Welt, ja, wie egoistisch die Welt geworden ist. Das ist unfassbar. Also es ist ja irgendwie kaum noch Rücksichtnahme. Man merkt das schon alleine im Verkehr. Wenn ich früher Auto gefahren bin und ich fahre au heute Auto, das ist unfassbar, wie rücksichtslos Menschen Auto fahren. Und ich glaube, das ist in der Pferdeszene nicht viel anders. Da gönnt der eine dem anderen das nicht. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Pferdeszene auch so ist, dass die sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr verschlossen ist. Da ist jeder so jeder macht so sein eigenes Ding, aber so eine richtige Gemeinschaft, wie man das früher hatte im Stall, die gibt es eigentlich gar nicht, weil es wird immer und überall gelästert über denjenigen, der gerade nicht da ist. Und das ist so eine richtige toxische Entwicklung, wie ich finde. Also dieses, wo man sich als Kind früher getroffen hat und man einfach gemeinsam Spaß gehabt im Stall, das hat sich total verändert zu Ungunsten oder zugunsten einer toxischen Verhaltensweise. Ja, dass man immer über den lästert, der gerade nicht da ist, aber auch nicht offen ins Gespräch geht. Das heißt, nicht, also die Konfliktfähigkeit, glaube ich, ist auch etwas, was super verloren gegangen ist irgendwie, ne? In den Austausch zu gehen, auch andere Meinungen auszuhalten, und in den Diskurs zu gehen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Ich finde, dass die Perspektiven des anderen zu sehen, und zwar sowohl unter den Menschen als auch vom Pferd die Perspektive zu sehen, ja, um überhaupt erstmal eine Beziehung herstellen zu können. Ich glaube, das ist das, was mir wichtig
Ja,
ist.
total schön. Also wirklich dieses Gefühl, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist.
Genau,
Ja,
ja. Und das ist halt das Gefühl, was ich habe, ne? Dass, wenn man in so einen klassischen Reitstall kommt, dass es dann so aussieht, dass irgendwie das Pferd wird aus der Box geholt und dann wird es irgendwie in die Halle geschliffen und dann wird es geritten und dann wird es wieder weggeschoben. Das ist irgendwie so, ja, hast du dir die Frage gestellt, ob dein Pferd da gerade eigentlich Bock drauf hat? Also bei mir ist es halt so, dass ich schon auch gucke, hey, was machen meine Pferde eigentlich jetzt gerade? Und wenn die alle am Dösen sind, dann muss ich mein Pferd jetzt nicht aus der Dösphase rausziehen. So, ne? Sondern dann kann ich das auch eine halbe Stunde später. Ich habe den Luxus, ich habe einen eigenen Stall und ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich verstehe schon, wenn man dann berufstätig ist, dass es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, dass da einfach auch noch viel mehr gegenseitige Rücksichtnahme nötig ist.
Genau, also ich glaube, es ist nicht so einfach, weil man das Pferd nicht aus dem Küchenfenster sieht oder so und dann irgendwie sagen kann, ach, dann mache ich jetzt hier erst die Wäsche und dann gucke ich nochmal, ob es noch döst. Ich stehe ja tatsächlich in einem klassischen Reitstall und ich habe genau diese Situation, dass ich bin halt jetzt da und habe dann manchmal auch gar nicht die Möglichkeit, das groß zu verändern und irgendwie noch anders im Tag zu haben. Und ich glaube, das geht ganz vielen Hörern auch so. Und trotzdem habe ich ja die Freiheit, vor meinem dösenden Pony zu stehen und es so ein bisschen zu fragen und einfach mal so Kontakt aufzunehmen und mal so vom Körper hinzuspüren und es wirklich mal so anzugucken, auch so wie so die ganze Haut ist, ob es wirklich da so steht und komplett schlaff, dösig, wirklich so ist, wie wir uns vielleicht auch fühlen, wenn wir gerade aufgewacht sind und sagen so, boah, wir brauchen gerade noch mal einen Moment. Und das ist so meine Erfahrung, dass ich oft mir dann wirklich versuche, diesen Moment mit meinem Pony zu nehmen und reinfühle und wirklich auch fühle, sind das jetzt einfach 5 Minuten, die sie braucht, um da wach zu werden? So genau wie ich morgens auch sage, oh, lass mich noch mal 5 Minuten. Die brauche ich gerade körperlich, um dann auch Lust auf den Tag zu haben. Und genau so ist auch meine Erfahrung, wenn ich meinem Pony diese Zeit gebe. Und trotzdem auch sie merkt ja, ich bin da, ich möchte vielleicht was machen, ich habe was vor, dass ich dann reinfühle. Und oft ist es wirklich so, dass sie innerhalb von Minuten dann auch, ja, aufwacht, da ist und auch irgendwann dann so sich einmal streckt oder schüttelt oder und dann sagt, ja, komm, dann, jetzt kannst du mich aufhalten und jetzt gehen wir los. Und dann aber auch eben es noch weiterzuführen, auch nicht zu sagen, okay, ja, dann bist du jetzt ja wach, dann nehme ich dich jetzt mit und dann machen wir das, was ich mir vorhin auf dem Fahrrad überlegt habe, sondern dann noch einmal reinzuspinnen und zu sagen, so, okay, und was geht heute?
Genau. Ich habe
Was
das,
geht heute? Was
ja.
ist es heute, was
Ja.
uns in diesen Flow bringt oder in diese Freude oder in dieses, weil mein Ziel ist immer, wenn ich dann sie zurückbringe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir hatten es beide schön. Und es war
Ja.
für beide ein Mehrwert, körperlich, seelisch, ja, für den Kopf, was auch immer. Ja, das ist so immer mein Ziel. Und da wirklich zu gucken, dass man auch nicht, und das passiert ja total schnell, auch mir, in so eine Einbahnstraße zu kommen und manchmal so 0815 irgendwie dann eben, ja, so nach Plan. Und ich ertappe mich immer öfter und ja,
Und auch
total.
das ist ja was, ne? Das ist ja ein Prozess. Das klappt nicht von
Ja.
heute auf morgen. Und auch bei mir ist es so, dass es Situationen gibt, in denen muss das Pferd mal funktionieren. So ist es nun mal einfach, ja. Und ist ja nicht nur so, dass ich mit Angstreitern arbeite, sondern ich habe hier auf dem Hof also ich habe eine Ranch, hier habe ich 11 Pferde, hier kommen auch Kinder her, ich bilde auch aus in dem Bereich. Und immer wenn Kinder hierher kommen, ist das immer ein Riesenthema, weil meine Ponys müssen ja in dem Moment, wo die Kinder hier sind, schon ein Stück weit auch funktionieren, weil die sind nur eine bestimmte Zeit hier und dann müssen die irgendwie auch mitarbeiten. Das heißt, es ist immer auch ein Kompromiss, den man finden muss. Und das ist aber auch was, was ich zum Beispiel bei den Kindern immer mit einbinde. Das heißt, wenn die zum ersten Mal herkommen, also heute zum Beispiel startet wieder ein Schnupperkurs und das Erste, was ich frage, ist, wie ist das eigentlich, wenn man immer nur das spielt, was die Freundin will? Und dann kommt eine Reaktion, die ist immer so, immer, ja, wenn man immer nur das spielt, was die Freundin will, dann ist das ziemlich doof. Und dann frage ich, wie lange seid ihr denn dann noch befreundet? Ja, nicht lange. So, und dann sage ich etwas, ich sage nämlich, dem Pony geht's genauso. Und dann sind sie alle stumm und dann merkt man, dass sie anfangen nachzudenken, ja, weil die meisten Kinder, die zu uns kommen, die kennen das halt nur so aus dem Film oder von der Kirmes, man setzt sich drauf und dann reitet man und das Pferd ist im Prinzip so ein Gegenstand, der benutzt wird.
Ja.
Und das ist bei uns anders, das heißt, die Kinder lernen bei mir, dass das Pferd ein Lebewesen ist, dass das Pferd ganz eigene Interessen hat und dass das Reiten eigentlich überhaupt gar nicht dazugehört. Ja, also dass wir da auf dem Rücken rumplumpsen, ja, das ist für das Pferd ungefähr so toll, erkläre ich den Kindern dann auch genauso, ist immer so toll wie Hausaufgaben machen oder Zimmer aufräumen. Das ist für das Pferd nicht schön, gerade am Anfang, wenn man es noch nicht kann. Und dass das Pferd das so toleriert und mitmacht, das ist ein Geschenk vom Pferd an uns. Und wenn ich so anfange, dann habe ich sehr schnell auch eine Grundlage gesetzt dafür, dass es nicht mehr nur darum geht, was das Kind will und dass es auch nicht nur darum gehen darf, was das Kind will, sondern dass wir immer auch Rücksicht nehmen müssen auf das Pferd. Das heißt, es spielt immer wieder eine Rolle, hey, was meinst du, wie geht's dem Pferd gerade? Hat unser Pferd hier noch Spaß? Was könnte unser Pferd denn brauchen? Was mag denn so ein Pferd eigentlich gerne? Und schon sind wir mittendrin im Gespräch und können auch darüber uns austauschen, können überlegen, was können wir denn machen, damit irgendwie der Anton jetzt hier auch ein bisschen Spaß hat, wenn wir gemeinsam auf dem Reitplatz sind.
Total gut. Und
Genau.
es bringt einfach das so auf den Punkt, dieses Thema Subjekt-Objekt-Beziehung. Und ich glaube, dass da jeder Pferdebesitzer mal reinspüren darf, habe ich wirklich zu jedem Zeitpunkt diese Beziehung, die wirklich auf Augenhöhe ist, von Lebewesen zu Lebewesen, von Mensch zu Pferd. Oder passiert es mir, dass ich wirklich mein Pferd als Objekt irgendwo auch behandle, sehe mit ihm so kommuniziere oder agiere. Und ich glaube, dass wir alle auch gerade in dieser Leistungsgesellschaft und in dem, wie wir groß geworden sind mit Pferden, in dem, was unsere Glaubenssätze sind, in dem, was auch ganz tief wir beigebracht bekommen haben, noch da sehr aufpassen müssen. Mhm. Weil ich glaube, dass man ganz schnell da reinrutscht, auch mal ein Pferd wie den Tennisschläger zu behandeln. Mhm. Aber es ist eben einfach ein Tennisschläger. Und ich glaube, da dürfen wir mal richtig kritisch hingucken.
Ja, auf
richtig
jeden Fall.
Kritisch
auf
hingucken. Jeden Fall. Richtig. Und das ist toll, dass du das so anders machst, weil ich glaube, dass das ein, dass da einfach dann schon Generationen von Kindern groß werden in diesen, ich sag mal, modernen Kinderreitschulen, die es einfach schon anders machen werden später. Und das wird Stück für Stück, Generation für Generation dann einfach auch sich verändern.
Und das ist halt auch der Antrieb, den ich hatte, ne? Ich habe mein Studium begonnen und habe mich gefragt, was habe ich als Kind erlebt? Und das war ja mit Johnny Walker, war ja nicht die einzigste Geschichte. Was habe ich als Kind erlebt und wie würde ich es als Kind denn eigentlich lieber haben? Wie hätte ich es lieber gehabt? Und auf der Basis habe ich im Prinzip dann damals meine Selbstständigkeit noch im Studium begonnen. Ja, genau, das ist dann immer mehr gewachsen und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, dass ich dadurch auch vielen Kindern Werte mitgegeben habe, die auch selbst wenn sie dann irgendwann bei mir aufgehört haben und in einem anderen Reitstall gegangen sind oder irgendwas, die haben trotzdem Werte mitbekommen und es gibt eine Chance, dass sich auch für die Pferde in anderen Reitstellen, wenn sie jetzt in einen klassischen Reitverein gehen, wo es halt noch so Abteilungsreiten und sowas gibt es ja leider heutzutage auch immer noch, dass dann da auch mit einer anderen Liebe zum Pferd trotzdem auch interagiert wird und dass das Pferd dann auch
absolut
spürt, dass da jemand ist, der ein bisschen anders ist als die anderen alle.
Ja, absolut. Also das ist ja die erste Prägung letztendlich, ne? Das erste Kapitel im Reitbuch eines Kindes. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wie das geschrieben wird und was da drin steht und welche Erfahrungen es sind. Voll schön. Du arbeitest ja in deinem Programm mit dem 7-Stufen-Modell. Und das fand ich ganz spannend, als wir da im Vorgespräch drüber gesprochen haben. Lass uns da doch mal Stufe für Stufe so durchgehen, weil unser Thema ja heute auch Angst ist und dass wir das nochmal näher beleuchten. Wie entsteht Angst? Was ist auch Angst? Und warum nimmt sie immer wieder auch einen großen Raum ein zwischen Mensch und Pferd, sodass eben ja auch diese Kommunikation vielleicht, ich nenne es mal, blockiert wird? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die Angst macht, dass wir in so ein Freeze kommen, einfrieren, uns irgendwie in dem Moment nicht mehr so richtig handlungsfähig fühlen, sondern andere Systeme übernehmen. Ja, der Überlebensmodus greift ein, das Nervensystem spielt verrückt und wir sind irgendwie gar nicht mehr so Herr unserer Sinne. Und lass uns das doch mal beleuchten aus deiner Sicht. Wie kommt es dazu, dass das einfach so geschehen kann? Ja, und dass Angst immer wieder auch so einen Raum hat.
Also erstmal, du hast mich gefragt, was Angst eigentlich ist. Und ich habe einen Satz, ich habe 2016 meine allererste Angstreiter-Challenge durchgeführt. Ich möchte das ganz kurz erklären, damit man versteht, wie der Werdegang war. Die erste Angstreiter-Challenge, das war damals ein Angebot, was ich online durchgeführt habe. Und es war ein Experiment, weil ich selber mal an einer Challenge teilgenommen habe. Und dann gedacht habe, Mensch, ich arbeite mit Pferdebesitzern 1:1, aber ich erzähle denen immer wieder die gleichen Sachen. Und vielleicht könnte ich diese Sachen ja in Videos machen und dann den Leuten da draußen in so einer Challenge erzählen, damit sie einfach ein bisschen was mitnehmen. Das heißt, der Begriff Challenge war eigentlich nur darauf gelegt, dass man diese 21 Tage wirklich auch jeden Tag sich das anguckt. Das war die einzige Challenge. Es gab also keine Aufgaben, die man mit Pferd machen muss. Ist es auch heute so, dass wir keine Aufgaben haben mit dem Pferd, sondern dass man das durchhalten muss quasi. So, und da hat sich im Laufe der Zeit etwas etabliert, wo ich natürlich auch über das Thema Angst gesprochen habe. Und ich habe einen Satz kreiert, der, glaube ich, den auch jeder, der sich jeder mitgenommen hat, der die Challenge gemacht hat: Angst ist die Abwesenheit von Vertrauen. Denn genau das ist es letztendlich. Angst entsteht in dem Moment, wo man kein Vertrauen hat. Zwar kein Vertrauen in sich oder in sein Pferd, in die Gegenstände, in die Materialien, in seine Umgebung, in egal was, aber Angst kann nur dann entstehen, wenn Vertrauen nicht da ist. Und die Krux beim Vertrauen entstehen ist halt, es ist nicht Vertrauen hat man oder man hat es nicht, sondern Vertrauen muss sich aufbauen über Zeit. Und gerade wenn man, und jetzt sind wir schon mitten in den Phasen drin, wenn man sein Pferd neu hat, dann ist das ganz spannend, weil wenn man sich sein Pferd kauft, dann passiert in der Regel etwas im Gehirn, wo wir uns alles ganz toll ausmalen, ja, wo wir irgendwie Träume haben, wo wir sagen, oh, ich möchte gerne einen Wanderritt machen mit meinem Pferd oder ich möchte gerne mal auf so einem riesengroßen Turnier starten oder ich habe vielleicht auch wirklich irgendwelche Leistungsambitionen, das kann ja durchaus sein, aber auf jeden Fall hat jeder, der sich sein Pferd kauft, in irgendeiner Art und Weise ein Bild im Kopf. Und man schätzt sich dadurch aber auch unrealistisch ein. Das heißt, man hat immer, man ist super motiviert, dass man irgendwie alles lernen möchte, dass man irgendwie alles richtig machen will, dass man sich auf sein Pferd freut und man glaubt an sich und man glaubt an seine Fähigkeiten. Und dann passiert es sehr schnell, dass dann so erste Schwierigkeiten auftauchen. Man fängt dann an, Schuldzuweisungen zu machen. Das war das andere Pferd auf dem Reitplatz. Oder das war die Plastiktüte. Oder das war der Trecker. Oder, aber egal. Ja, das passiert halt mal. Ich probiere es einfach in ein paar Tagen nochmal. Das war das Wetter, das war der Wind, ne? Solche Sachen passieren dann. Das heißt, es gibt Situationen, wo du einer Schwierigkeit begegnest und du externalisierst die, so nennt sich das in der Fachsprache. Das heißt, du suchst die Gründe im Außen. Und da hat man meistens auch noch keine Angst, so, sondern man merkt nur so ein erstes Unwohlsein.
Ja, so ein Widerstand, oder? In dem Moment noch?
Ja, es ist so wie so ein Dämpfer, so ein kleiner, so ein, ne?
Die Realität ist anders als mein Traum, den ich mir gekauft habe. Ja.
Man misst dem aber noch nicht so viel Bedeutung bei. Und dann kommt Phase 3 und in Phase 3 ist der Moment, wo die meisten Leute dann auch mich finden. Das ist so, das nenne ich die Drehtür. Ja, weil dann passieren solche Dinge und das höre ich immer wieder. Mensch, das eine Mal hat es doch so gut geklappt, warum klappt das jetzt nicht mehr? Und dann entsteht ein innerlicher Druck und dann entsteht Frust und dann entsteht Wut. Da sind wir wieder bei dem Thema Wut, was man dann natürlich auch, wenn man darüber nicht Bescheid weiß, sehr schnell am Pferd ausagiert, weil man gar nicht weiß, wie man mit seinen Emotionen in dem Moment in Phase 3 eigentlich umgehen muss. Und das Problem ist, man wird dann auch wütend sich selbst gegenüber. Ja, man lehnt sich selbst ab, man fühlt sich unfähig, man hat das Gefühl irgendwie, alle anderen kriegen es doch hin, nur ich nicht. Ja, man rutscht sehr schnell in so eine Opferhaltung rein und man schluckt das runter und dann beginnt es, dass man sich zurückzieht aus dem, was man da eigentlich tut. Das heißt, man fängt an, die Dinge zu vermeiden. Ja, man möchte nicht mehr oder man traut sich da nicht mehr so richtig ran. Und die Leute empfinden das Vermeiden immer als etwas Negatives. Und ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Ich glaube, dass das Vermeiden etwas sehr Positives ist. Warum? Das erkläre ich ausführlich in der Angstreiter-Challenge. Aber das für mich ist Vermeiden etwas sehr Gutes, weil es in dem Moment nämlich dich schützt. Weil wenn du etwas nicht kannst und du tust es trotzdem, dann ist es so im Alltag oder so, es ist ja nicht schlimm. Aber wenn du das beim Pferd machst, dann ist es halt ziemlich blöd, weil da kann echt böse was schiefgehen. Ja, also es ist gut, wenn du vermeidest. Das ist nicht die Endlösung, aber es ist zumindest schon mal eine Option. So. Und wenn du es schaffst, durch diese Phase durchzugehen, dann entwickelt sich so eine Sehnsucht. Du erkennst, es muss sich was ändern. Du siehst, dass das innere Konflikte sind in dir drin. Die haben nichts mit dem Außen zu tun, sondern die haben auch mit dir selbst zu tun. Dass du hast innerlich so das Gefühl, hey, da gibt's aber noch eine Chance. Da gibt's noch eine Chance. Ich muss nur den richtigen Kniff finden. Und, das heißt, da beginnt so eine kleine Energie. Das ist das, was ich meistens auslöse in der Angstreiter-Challenge, ne? Dass die Leute dann denken, okay, ich glaube daran, ich habe eine Hoffnung und ich will, dass das jetzt umgesetzt wird. Und in Phase 5 hast du dann die ersten echten Erfolge. Das heißt, da hast du Dinge, wo du dann erlebst, okay, da passieren Dinge und ich kann die abrufen. Ich kann die verlässlich abrufen. Ich weiß, wenn ich das mache, passiert das und ich weiß, es funktioniert und ich kann mich da auf mein Pferd verlassen. Und da fängt an, das Vertrauen wirklich zu wachsen, weil da weiß man dann auch, ich kann mir vertrauen, ich kann meinen Fähigkeiten vertrauen, aber ich kann auch dem Pferd vertrauen, weil ich weiß, was ich tun muss, um seine Emotionen zu beeinflussen. Denn häufig ist es so, dass die Ängste entstehen, weil das Pferd sich plötzlich so verhält, wie wir es gar nicht einordnen können und wir sind nicht mehr in der Lage, darauf einzuwirken. Das heißt, das Pferd orientiert sich plötzlich nur noch im Außen Wir glauben, wir müssen Führungspersönlichkeit sein, ja, weil das Pferd muss sich ja an uns orientieren. Und dann wird das plötzlich so ein unglaublicher Krampf, weil man versucht dann jemand zu sein, der man gar nicht ist. Und man, ganz ehrlich, ich bin nicht jeden Tag so hochprofessionell und Führungskraft und hin und her. Und wenn man mal jetzt ein bisschen abgleitet in eine andere Welt, dann stellt man fest, es gibt einen Grund, warum die ganzen Manager, ja, sich dann halt auch mal irgendwie in so einem bestimmten Etablissement wiederfinden, wo sie dann mal die Führung abgeben können. Ja, das ist ja ganz häufig so, dass man nicht immer führen kann. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich nachvollziehen können, als wir uns damals das Pferd gekauft haben, also in Phase 1, da hatten wir ein Bild, da hatten wir einen Traum. Und das entspricht aber nicht dem, ich muss immer stark sein, ich muss immer führungskompetent sein, ich muss immer irgendwie ansagen, wo es lang geht. Das war ja nicht unser Bild. So, und plötzlich finden wir uns aber in dieser Situation wieder. Und in Phase 5 ist es halt so, dass wir da merken, okay, es geht auch anders. Ich muss da nicht immer so brutal irgendwie mein Ding durchziehen, sondern es geht gemeinsam und es geht partnerschaftlich. Und in Phase 6 ist es dann so, dass es dann wirklich klappt, ja, dass man dann auch wirklich eine richtig gute Bindung hat und eine richtig gute Beziehung hat. Und da passiert dann aber Folgendes: Man denkt jetzt, man kann's und man möchte es, und das ist Phase 7, man möchte es gerne anderen beibringen. Und weiß aber eigentlich gar nicht, wie man lehrt. Das heißt, man hat selber die Erfahrung gemacht, wie es funktioniert, aber man muss es jetzt ja irgendwie anderen beibringen und hat da keine Erfahrung. Das heißt, da landet man wieder in Phase 1. Man möchte das gerne, aber man hat keine Erfahrung. Man glaubt aber, dass man es kann, so wie man damals sich das Pferd gekauft hat. Man glaubt, man kann es. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und das ist halt eine andere Ebene. Das ist also nicht mehr dann der Umgang mit dem Pferd, sondern dann das Lehren. Deswegen ist es immer wichtig, dass man auch eine Ausbildung in dem Bereich hat und dass man auch weiß, wie man anderen Menschen das vermittelt. Ja, und ja, dass es eben nicht nur reicht, dass ich selber gut reiten kann. Ich bin, glaube ich, auch gar nicht so die gute Reiterin, aber ich weiß halt, was man braucht, um sein Pferd so zu beeinflussen, dass es in der Lage ist, mir zuzuhören und nicht mehr sich im Außen zu fokussieren. Aber das ist halt nichts, was ich mit Gewalt durchdrücke. Das bringt überhaupt gar nichts, sondern man muss, ich habe das auch in der letzten YouTube-Episode erzählt, man muss einfach dem Pferd auch ein Stück weit in der Lage sein, Selbstbewusstsein zu vermitteln. Das heißt, das Pferd muss lernen, in sich selbst bewusst zu sein und für sich selbst zu wissen, ich kann diese Situation handeln. Mein Mensch ist dabei, aber ich kann diese Situation handeln. Denn, ey, ganz ehrlich, ich möchte doch auch mal einen schlechten Tag haben dürfen. Und ich möchte doch auch mal mein Pferd schnappen, ausreiten gehen, Zügel lang, den Vögeln zuhören, die Frühlingsluft genießen und oder die Sonnenstrahlen spüren auf der Haut und einfach mal den Alltag loslassen können, wo ich irgendwie vielleicht gerade einen schlechten Tag hatte, wo ich irgendwie Stress mit dem Chef hatte oder was weiß ich was. Und ich möchte einfach mal loslassen können und ich möchte, dass mein Pferd, vielleicht möchte ich sogar weinen auf dem Pferd. Ja, ich möchte, dass mein Pferd einfach nur da langläuft und seine Verantwortung trägt, nämlich für mich auch ein solider und sicherer Partner zu sein. Und das, so dass ich dann mich auch mal fallen lassen kann und dass ich auch mal sagen kann, okay, hey, mach mal. Und ich kann mich darauf verlassen, dass mein Pferd das nicht gegen mich ausnutzt.
Ja, ja, wirklich, die Seele baumeln lassen.
Genau,
ne?
genau, richtig. Ja. Und das ist das Ziel, was ich habe für jeden, der sich zur Challenge anmeldet oder der irgendwie mit mir in Kontakt kommt. Ich möchte immer, dass das Endergebnis das ist, dass ihr eine gute Zeit miteinander habt und dass die Zeit wieder genossen werden kann. Weil wir haben uns das Pferd angeschafft, ja, aus Gründen. Wenn wir wieder in Phase 1 zurückgehen und uns angucken, warum hast du dein Pferd? Du hast mit Sicherheit dieses Bild im Kopf gehabt, dass du gerne einfach mal loslassen möchtest, dass du einfach mal unbeschwert sein möchtest, ja, dass du nicht irgendwie diesen Krampf im Kopf haben musst, so, oh nein, wann passiert's wieder und passiert's heute wieder? Oder gehe ich heute ausreiten, nehme ich jetzt meinen Mut zusammen? Da spüre ich diesen Druck ja schon noch, bevor er angefangen hat. Dann weiß ich auch, dass man das sein lassen sollte, weil das wird nicht funktionieren, weil es von innen heraus aufgebaut werden muss.
Genau, und wenn ich das jetzt so aus der neurozentrierten Sicht dir so zuhöre, ne, und finde ich super spannend, weil in Phase 1, wo wir dieses Pferd kaufen, machen wir uns ja so einen Traum mit Bildern, mit Gefühlen, wir stellen uns das vor, das heißt, wir kreieren für unser Gehirn eine Art von Pseudosicherheit. Mhm. Ja, wir kreieren vorhersehbare Bilder, weil wir uns das so imaginieren, wie wir mit dem Pferd durch den Wald galoppieren und alles. Und Ich glaube, in dem Moment, wo dann diese Unstimmigkeiten auftauchen, wo das alles nicht so einfach ist, wo vielleicht so das erste, weiß ich nicht, Wegspringen im Wald passiert oder, realisiert ja unser Gehirn, dass diese Story, die wir erzählt haben, nicht ganz greifbar ist, dass die nicht ganz real ist, dass es in der Realität was anderes gibt. Und für das Gehirn ist es ja wirklich letztendlich das Schlimmste, wenn Vorhersehbarkeit nicht mehr da ist. Also wenn es einfach ne, nicht mehr übereinander liegt und stimmig ist, sondern und dann ist es so spannend, wie du über diese Phasen berichtet hast, weil genau das passiert ja dann, dass auch das Gehirn letztendlich einschränkend wirkt und im Prinzip alles auch noch schwieriger wird. Und aber dieser Moment von ich glaube, es wäre wahrscheinlich dann so Phase 4, wo auch vielleicht so ein Gefühl entsteht von, so kann es nicht weitergehen. Oder ist das auch so ein Moment, ne, wo so eine Realisation passiert, wo man so mit sich einmal so einen ehrlichen Moment hat und merkt so, okay, irgendwo ist hier jetzt so ein Stopp. Eigentlich gibt es jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder trenne ich mich wirklich irgendwie von dem Pferd, weil es einfach wirklich irgendwie nicht passt, oder ich gehe es jetzt an. Und mit
Genau.
allen Stufen, die dann halt auch kommen. Und das finde ich ganz spannend, dass in der Arbeit, wie du es machst, wenn ich das so aus meiner neurozentrierten Brille sehe, das sehr, sehr spannend ist, wie du Pferd und Mensch in der Beziehung begleitest, sodass das Nervensystem des Menschen wieder mehr Sicherheit empfindet, mehr Vorhersehbarkeit. Ja, weil die Kommunikation ja von beiden Seiten ist und weil sie auch abrufbarer ist.
Genau,
Also
genau.
so. Und dadurch kommt, ne, einfach auch neuronal gesehen eine super Entspannung ins System. Und letztendlich, ja nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Pferd. Weil auch das Pferd ja den Menschen dann ganz anders wahrnimmt. Und wir wissen ja, Pferde können unter anderem super gut riechen. Es gab jetzt ja eine Untersuchung, die so das Geruchsverhalten eben von Pferden verglichen hat mit Jagdhunden und man festgestellt hat, dass sie irgendwie so gut riechen können wie Bloodhounds. Also, wo, ich glaube, das dürfen wir uns immer noch mal auch so ganz bewusst machen, dass gerade wenn wir Angst empfinden, Stress empfinden,
Genau.
Überforderung, dass wir sofort anders riechen.
Richtig.
Ja,
Genau,
dass wir
das ist
Stoffe
der Punkt.
ausschwitzen.
Das ist der Punkt, ja. Und
Ja.
wenn wir dann zum Pferd fahren und wir setzen uns ins Auto und wir haben da schon Bauchgrummeln, ja,
Ja.
dann ist das ja auch ein Warnhinweis an dich, ja, dass wenn du das so erlebst, dass du dann einfach auch sagst, okay, ich habe hier offenbar ein Problem. Und dann aber nicht die Flinte ins Korn zu werfen, weil mein ethischer oder mein Anspruch ist, dass wenn ich mir ein Pferd kaufe, dass das ein Familienmitglied ist. Und genauso wenig, wie man sein Kind einfach weggibt, würde ich sagen, dass man auch die Verantwortung hat, dass man sein Pferd nicht einfach weggibt. Und wenn man zum Beispiel einen Stallwechsel macht, dann finde ich, man ist doch die einzige Konstante für das Pferd. Aber dann muss man doch bitte auch in Beziehung gehen. Ja, und dann hilft es. Pferde lernen ja auch nicht, wenn sie immer nur in ihrem eigenen Radar sind, im Sinne von, ich muss mich selber schützen, weil mein Mensch kann mich gerade nicht schützen. Und es ist nicht dein Job, dein Pferd zu schützen, aber es ist dein Job, deinem Pferd zu vermitteln, was es tun kann, damit es sich entspannen kann in einer Situation. Und wenn das Pferd das halt nicht kann, dann ist es auf sich allein gestellt. Und wenn es auf sich allein gestellt ist, dann muss es für sich sorgen. Das ist ganz logisch, dass es das dann tut. Und dann kann es auch nicht lernen. Das heißt, wenn du dann versuchst, irgendwelche Dressurlektionen zu reiten und du bist auf dem Reitplatz und da ist aber nun mal der Trecker, der fährt da im Hintergrund und dein Pferd hat nicht das Gefühl, dass es die Situation für sich handeln kann, dann wird dein Pferd nicht lernen. Und dann wird dein Pferd auch nicht das lernen, was du ihm vermitteln möchtest. Das bedeutet, diese ganze emotionale Arbeit mit dem Pferd, die gehört aus meiner Sicht eigentlich viel, viel früher. Man muss nicht lernen, wo man irgendwie, wie man anreitet und wie man anhält, sondern man muss lernen, was das Pferd einem sagt und wie man mit dem Pferd so arbeitet, dass das Pferd versteht, dass keine Gefahr droht, sondern dass es sich auch auf mich einlassen kann.
Ja, wir müssen uns da ja einfach immer wieder bewusst machen, dass Pferde auch Fluchttiere sind, ne? Dass
Genau.
sie einfach nochmal neuronal anders funktionieren, dass ihre Wahrheit einfach auch anders funktioniert, dass ihre Sinnesorgane anders funktionieren, ne? Also wir können nicht so gut riechen wie Pferde und vielleicht auch nicht, ne, so hören in so einem umfassenden Also ich glaube, da darf man sich das immer noch mal so ganz bewusst machen. Wir sehen auch ganz anders, dass einfach unsere Wahrnehmung schon eine ganz andere ist und auch unser innenliegender Verhaltensmechanismus, der ist einfach nicht so fluchtaffin wie bei einem Pferd, und dass wir im Zusammensein mit Pferden eben immer, also das habe ich so als ganz hohes Ziel, zu schauen, dass die Pferde sich wirklich mit mir sicher fühlen, und dass A und O dieses Gefühls ist, glaube ich, dass sie sich gehört fühlen. Dass sie sich gehört fühlen in auch ihrem Nein, auch in dem Widerstand. Und das heißt nicht, dass sie immer irgendwie alles dürfen und es keine Regeln oder auch mal ein Machtwort gibt, sondern dass, und im Notfall sowieso, ich sage immer gerne, im Notfall ist alles erlaubt, was irgendwie lebenssichernd ist. Aber meistens befinden wir uns ja nicht im Notfall. Und da wirklich zu üben, nicht in eine Einbahnstraße zu rutschen und sich auch zu reflektieren, sich auch mit den eigenen Gefühlen ernst zu nehmen und eben immer wieder auch ins eigene Gefühl zu gehen, zu sagen, wer bin ich heute? Und was geht heute noch?
Und häufig ist es ja auch so, dass wenn man jetzt sich mit einer Situation konfrontiert sieht, zum Beispiel, dass das Pferd im Gelände durchgeht, dann fängt man an zu suchen, und da sind wir wieder bei dem Google, ne? Man sucht dann nach dem, was für Mechanismen gibt es, um mein Pferd am Durchgehen zu stoppen. So, und dann gibt es diverse Empfehlungen, die man da so machen kann, ja, um sein Pferd am Durchgehen zu hindern. Aber das Problem ist doch, dass man eigentlich viel früher anfangen muss. Ja, und weil das Ding, ein Pferd am Durchgehen zu stoppen, kann man machen, ist saugefährlich, aber kann man machen mit bestimmten Methoden. Nur das Problem ist, das macht es nicht besser. Und es wird nicht verhindern, dass das wieder passiert, sondern man muss halt einfach vorher ansetzen. Und ich finde diese Symptombekämpfung so problematisch, weil man bekämpft nur das Symptom, nämlich das durchgehende Pferd. Aber warum das Pferd durchgeht und was man tun muss, um dem Pferd zu vermitteln, dass es sich jetzt hier sicher fühlen kann. Ich glaube, das ist die eigentliche Kunst da drin. Und das ist das, was ich auch wichtig finde zu lernen. Und wie gesagt, das wird eigentlich in so einer klassischen Reitschule wird das nicht gelehrt. Ne?
Genau, also weil in der klassischen Symptombekämpfung, finde ich, sind wir auch einfach total wieder in diesem Thema Subjekt-Objekt-Beziehung. Also es hat dann einfach, da darf man sich, finde ich, wirklich auch nochmal fragen, dass man da nicht in sowas reinrutscht. Und das, was einfach total fehlt, ist diese Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit macht ja schon mal total klar, dass ich in Beziehung sein will mit einem Subjekt, also mit einem Lebewesen auf der anderen Seite und nicht mit einem Gegenstand. Und da, finde ich, schließt sich total der Kreis auch hier in unserem Gespräch nochmal zu diesem Thema, wie wichtig Beziehungsarbeit ist und Vertrauen und Kommunikation, und dass die Art und Weise, wie du an dieses Thema rangehst, das finde ich total spannend, dass eben auf eine Art ja auch unser Gespräch heute im Fokus gar nicht so sehr auf eine Art die Angst hatte, und wir haben in jedem dritten Satz Angst irgendwie als Wort auch gehabt, und es und sondern die Energie auch in die Lösung zu legen und in das, was ja in der Tiefe entstehen kann und dann den Unterschied macht. Und das, da glaube ich auch total, dass eben dass wir in der Reiterwelt ganz viel Symptombekämpfung haben, auf allen Ebenen, also auch ja auf Trainingsebenen, ganz viel Output-basiert auch immer wieder trainiert wird, anstatt mal zu gucken, wie ist denn überhaupt der Input, also wie kann ein Pferd sich fühlen, wie ist die Propriozeption oder, und dass wir da wirklich nochmal auch moderner denken dürfen und immer wieder rauskommen dürfen aus diesen alten Prägungen, glaube ich.
Das ist richtig, das stimmt.
Total. Marina, du hast ja eine sogenannte Angstreiter-Challenge, in der du ja Menschen begleitest, so zu gucken, glaube ich, auch erstmal vielleicht, in welcher Stufe bin ich, so würde ich mir das vorstellen, und wo geht's jetzt, wie geht's jetzt weiter, und da leitest du mehrere Tage durch.
Genau,
Erzähl doch mal
richtig.
ein bisschen dazu, weil ich bin
Also.
mir sicher, dass es Hörer gibt, die ja vielleicht bei der nächsten dabei sein
Ja,
wollen.
ja, ja. Also, die Angstreiter-Challenge war damals 21 Tage lang. Und ich
Hui.
habe irgendwann festgestellt, das schaffen halt nicht wirklich viele durchzuhalten. Und unsere Zeit hat sich auch weiterentwickelt. Das war 2016 mittlerweile, haben über 10.000 Pferdebesitzer an der Angstreiter-Challenge teilgenommen. Manche davon auch 3, 4, 5 oder 6 Mal. Also ne, wir sind jetzt in der 18. oder 19. Challenge, die jetzt stattfindet. Und ich habe das Ganze noch mal ein bisschen verschlankt, habe ein paar Dinge rausgeschmissen, die aus meiner Sicht nicht mehr relevant waren, und habe noch mal die ganzen Dinge mehr auf den Punkt gebracht. Und jetzt läuft die Challenge das nächste Mal vom 22.04. bis zum 28.04. Genau, und da gibt es immer im Prinzip es gibt insgesamt 4 Videos oder Lives. Ich mache die live, das heißt, ich erzähle was darüber und wir können dann auch noch in Austausch gehen. Und genau, an 4 Tagen gibt es halt 4 Live-Termine. Der letzte ist am Sonntagabend, am 28.04. Und genau, da kann man sich jetzt für anmelden. Das Ganze ist kostenlos, weil ich mir halt einfach, weil ich gemerkt habe, ich habe so viel zu geben und ich habe so viel, was, wo ich Menschen helfen kann. Und wenn es nur die ersten Schritte sind erstmal, aber aus diesem Druck rauszukommen, aus dieser Situation rauszukommen, das Gefühl zu haben, alle am Stall, bei allen am Stall funktioniert es, nur bei mir nicht, und auch sich abzugrenzen von den tollen Empfehlungen, die dann da manchmal kommen, sondern wirklich auch zu sich selbst zurückzufinden und zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt hier mal einen Stopp und ich gucke jetzt mal, was kann ich tun, damit es mir mit meinem Pferd besser geht, ohne mein Pferd zu verkaufen. Weil das ist das Problem, was ich auch häufiger erlebt habe. Viele verkaufen ihr Pferd dann, wenn es ihnen schlecht geht, und haben dann Schuldgefühle, weil sie ihr Pferd verkauft haben, weil das in sich drin noch nicht gelöst ist, das Problem. Häufig ist es auch so, sie kaufen sich dann das nächste Pferd und haben die gleichen Probleme wieder. Obwohl das Pferd ja in dem anderen Stall, wo man das gekauft hat, war das ja eine Lebensversicherung. Pferde lernen beziehungsorientiert, das ist mir auch ganz wichtig. Das heißt, ja, man kann mit dem Klicker ganz tolle Sachen trainieren, aber das ist halt einfach nur eine Konditionierung. Und beziehungsorientiert zu arbeiten und in Beziehung zu gehen mit dem Pferd braucht einfach mehr als ein Klick-Leckerchen. Weil das halt einfach auch viel verwässert, zumal halt das Pferd auch wirklich nur dann lernen kann, wenn es in einer entspannten Phase ist. Und man darf sich da nicht, von blenden lassen, dass Pferde in Stressphasen auch grasen. Die grasen dann nur anders. Ja, wenn man das beobachtet, dann sieht man halt, wie Stressgrasen aussieht, um irgendwie den Stress zu kompensieren. Und deswegen glaube ich, dass eine Beziehungsarbeit halt einfach sehr viel wertvoller ist. Und genau, meine Mission ist es mit der Challenge, die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen, dass man in der Lage ist, wieder entspannt zu seinem Pferd zu kommen, dass man das Gefühl hat irgendwie, okay, der Druck ist weg und ich habe jetzt eine Chance, neu zu starten. Das ist im Prinzip meine Mission dabei, genau.
Total schön. Und wir verlinken auch nochmal hier in den Shownotes den Link zur angstreiterchallenge.de. Da könnt ihr euch anmelden und dabei sein. 2-mal im Jahr machst du das. Also wer jetzt die Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt als April 2024 hört, der kann einfach auf die Seite gehen. Du machst das 2-mal im Jahr. Ganz, ganz wertvolle Arbeit. Ich freue mich total. Danke, dass du dich so einsetzt für Menschen, für Pferde und für eine moderne Pferdewelt, in der wir mehr wieder ein Miteinander haben, ein Fühlen, ein Sein, als das, was wir im Moment manchmal da draußen erleben. Ich danke dir für deine Arbeit und dass du heute da warst. Ganz wunderbar.
Ich danke dir für deine Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein toller Austausch und hat mich auch bereichert. Danke sehr.
Wunderbar. Tschüss.
Tschüss.